SR Kultur. Religion und Welt.
Heute mit Frank Hofmann herzlich willkommen. Papst Franziskus wird beigesetzt in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom. Er war nach seinem Tod an Ostermontag einige Tage in St. Peter aufgebahrt. Hunderttausende Menschen sind am offenen Sarg vorbeigegangen, um Abschied zu nehmen. Heute Vormittag dann das Requiem für Franziskus auf dem Petersplatz mit Hunderttausenden Teilnehmern. Wir wollen darüber sprechen. Bei mir im Studio ist Dr. Frank Kleinjohann, Dekan im pastoralen Raum Saarbrücken. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, freue mich auch.
Herr Kleinjohann, Sie haben unter anderem in Rom studiert. Wie nah sind Sie dem Papst denn gekommen?
Ja, ich bin diesem Papst Franziskus nicht ganz persönlich nahe gekommen, aber ich habe eben bis 2005 in Rom studiert und habe damals zum Beispiel dann die große Beerdigung von Johannes Paul II. Miterleben dürfen und dann die Wahl des deutschen Papstes, wo wir dann Papst waren. Und das war natürlich für mich ein sehr bewegendes Erlebnis.
Als Sie heute die Fernsehbilder gesehen haben, wie war das für Sie?
Mich hat das sehr berührt. Mich hat zum einen berührt, dass Papst Franziskus nochmal ganz als der Papst zum Anfassen unter den Menschen gewesen ist. Der Papst, der im Grunde viele Mauern abgebaut hat, eingerissen hat. Also selbst jetzt, wo ja im Grunde seine sterblichen Überreste heute in der Mitte der Feierlichkeiten auch präsent waren, hat er einfach unzählige Menschen angezogen, zusammengeführt. Besonders bewegt hat mich das nochmal bei dem Zug auch durch die Stadt, wo ja im Grunde Rom eine Touristenmetropole ist. Und die Touristen hätten ja durchaus auch einfach ihr Programm machen können. Haben sie aber nicht getan. Sie sind stehen geblieben. Viele haben berichtet, dass wirklich auch eine stille Atmosphäre sich ausgebreitet hat. Das ist für Rom sehr untypisch. Wer die Stadt kennt, die ist immer in Bewegung, auch oft laut. Und das hat mich sehr berührt. Also der Franziskus, der bei den Menschen war und jetzt selbst im Tod noch mal so viele Menschen zusammengeführt hat.
Wir wollen einen Eindruck aus Rom gewinnen durch Elisabeth Pongrat. Sie ist nämlich vor Ort bei den Feierlichkeiten und hat sie verfolgt.
Schon um 5.30 Uhr in der Früh hatten sich an manchen Eingängen Schlangen gebildet. Später ließen die Ordnungskräfte die Gläubigen nach und nach auf den Platz kommen. Der Sarg mit dem Leichnam von Franziskus war am Abend verschlossen worden. Zuerst der innere Zinksarg, dann der äußere Holzsarg aus Zypressenholz. Am Morgen dann, zu Beginn der Messe, wurde er aus dem Petersdom auf den Petersplatz hinausgetragen. Dort stand der betont schlichte Sarg, immer sichtbar während der Trauerfeier, vor den Stufen zur Basilika. In seiner Predigt sagte Kardinaldekan Battista Re, dass Franziskus immer den Kontakt zu den Menschen gesucht habe.
Papa Francesco conservò sempre il suo tempo.
Er bewahrte sein Temperament und seine Art der pastoralen Amtsführung und prägte mit seiner starken Persönlichkeit schnell den Leitungsstil der Kirche, indem er einen direkten Kontakt mit den einzelnen Menschen und Völkern herstellte und bestrebt war, allen nahe zu sein. Wobei er besonders den Menschen in Not seine Aufmerksamkeit widmete und sich unermüdlich vor allem für die Geringsten und Ausgegrenzten einsetzte.
Rund 200.000 Menschen waren bei Sonnenscheine und weißblauen Himmel zur Trauerfeier gekommen. Auch viele Staatschefs, wie etwa der amerikanische Präsident Trump, der ukrainische Präsident Zelensky und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die deutsche Delegation führte Bundespräsident Steinmeier an. Unter den Gästen war auch der amtierende Bundeskanzler Scholz. Papst Franziskus hatte sich immer für den Frieden eingesetzt. So könnte das Zusammentreffen der hochrangigen Politiker bei seinem Begräbnis vielleicht etwas bewegen. Das hofft jedenfalls der Abt der Dormitio-Abtei in Jerusalem, der Benediktiner Nikodemus Schnabel.
Was mich freut und wo ich gespannt bin, es kommen ja auch sehr viele Politiker, durchaus, sage ich mal, mit sehr verschiedenen Wertevorstellungen und Hintergründen. Ich hoffe, dass vielleicht, es ist ja oft auch bei Familienbeerdigungen, dass diese Beerdigung vielleicht auch eine Chance ist, dass manche Politiker wenigstens sich in die Augen schauen müssen, die sich sonst nur dämonisieren.
Herr Kleinjohann, das war auch so ein bisschen bei Ihnen das Gefühl, dass man hier ins Gespräch nochmal kommen könnte, dass der Tod von Franziskus und seine Trauerfeier dafür jetzt eine, nicht eine Bühne, weil vieles ist nicht öffentlich bei solchen Sachen, aber zumindest eine Gelegenheit bietet.
Ja, genau. Also ich habe bei mir so eine ganz eigentümliche Emotion auch wahrgenommen, als diese Kameraeinstellung über den ganzen Petersplatz und die Via della Conciliazione ging. Ich diese vielen Politiker und Politikerinnen gesehen habe, Vertretungen aller großen Weltreligionen, die im Grunde dort präsent waren. Also könnte es sein, dass in einer Zeit, wo wir Menschen ja so stark spüren, dass vieles auseinanderfällt, dass Spannungen da sind, dass wir schlimme Kriege haben, also Trump und Zelensky waren da, könnte es
sein,
dass...
Haben gesprochen auch, ne?
Ja, haben miteinander gesprochen, hoffentlich auch nochmal einen neuen Zugang gefunden nach dieser ersten Begegnung, die ja nicht so gut war. Könnte es sein, dass die Menschen doch auch irgendwo so einen Versammlungspunkt suchen? Heute wurde immer wieder von der Menschheitsfamilie gesprochen. Das finde ich einen sehr schönen Begriff. Der war Papst Franziskus ganz wichtig. Also gar nicht in erster Linie immer zu schauen, ja, sind die alle katholisch, bezahlen die alle Kirchensteuern, sondern einfach zu spüren, die Menschen suchen doch irgendwie in dieser spannungsgeladenen Zeit Versammlung, Gemeinschaft, also irgendwo ein Dach, unter dem man sich auch mal bedingungslos einfach angenommen weiß. Und also ich will das jetzt auch nicht überspannen, dieses Bild, aber mich hat das heute sehr bewegt, einfach da diese unterschiedlichsten Pole, Richtungen, auch ja innerkirchlich, ist das ja auch nicht alles irgendwie eine Einheitsgeschichte, das so wahrzunehmen. Mhm.
Ich verstehe, was Sie meinen, und ich verstehe auch die positiven Aspekte. Das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen das, was wir sehen wollen. Also die Hoffnung, die wir da auch hineinprojizieren zum gewissen Teil. Aber ich unterstütze das sicherlich auch.
Also es steckt sicher eine gute Portion Sehnsucht auch bei mir selber darin und auch aus den Gesprächen, die ich mit vielen Menschen führe, so im Laufe der Woche, die mir das immer wieder sagen. Aber ich meine, wir haben ja heute auch Fakten gesehen. Also wer bringt Hunderttausende von Menschen in unserer jetzigen Situation noch so unter einer wie auch immer gearteten Überschrift zusammen? Und das war ja heute so, das war friedlich. Wenn man Großveranstaltungen kennt, anderer Art, da passiert in der Regel auch viel, viel mehr an Kriminalität, an Problemen. Ich habe ja selber 5 Jahre in Rom studiert, also immer wieder auch zu spüren, von dieser christlichen Bewegung, von dieser Jesusbewegung geht einfach nach wie vor auch eine sehr, sehr große Kraft aus. Ohne das jetzt, wie gesagt, dann immer gleich in die Münze des Glaubens, also um Münzen zu wollen.
Ich bin dann gleich wieder der Linsenspalter, der dann sagt, aber andere sagen dann auch, ja, der Papst ist halt so der letzte Weltstar, also ganz unabhängig von davon, dass er jetzt Papst ist. Es ist halt einfach jemand, den jeder kennt, und dann kommt natürlich noch die, naja, wie soll man sagen, Mystik der katholischen Kirche bei solchen Feierlichkeiten dann dazu. Dekan Battista Re hat Franziskus so als den, ich fasse es mal in meinen Worten zusammen, Papst des Friedens und der Konsumzurückhaltung beschrieben. Ist das in Ihren Augen alles richtig?
Also mich hat das sehr angesprochen, wie dieser 91-jährige Kardinal in dieser schlichten, einfachen Weise über den Papst gesprochen hat. Er hat keine Show gemacht. Das fand ich sehr wichtig. Mhm. Aber er hat sehr wesentliche Dinge und schöne Dinge auch über ihn gesagt, die ich auch so sehe. Also zum einen der Punkt, dass er sich eben für den Frieden eingesetzt hat bis zum Schluss. Er hat immer wieder gemahnt, auch jetzt die beiden Konfliktparteien, Russland und die Ukraine. Heute ist ja großer Applaus aufgebrandet, als Zelensky den Platz betreten hat. Das wird Papst Franziskus, wenn er es vom Himmel aus gesehen hat, sicher gefallen haben. Aber auch dieses große Thema, was Franziskus wie kein anderer auf den Leuchter gestellt hat, Schutz unserer Umwelt. Also das ist ja ein Thema, was in der katholischen Kirche jetzt nun wirklich auch stark befördert worden ist. Der Papst sprach von dem Haus, das wir alle gemeinsam bewohnen. Für mich auch ein
Bewahrung
sehr schönes...
Bewahrung der Schöpfung hat er.
Genau, das war so ein ganz, ganz starker Punkt, den Reh auch erwähnt hat. Und dann eben dieser Punkt, das hat mich sehr angesprochen, dass wir doch als Kirche die Aufgabe haben, Brücken zu bauen und nicht Mauern. Also gerade wir haben ja in der katholischen Kirche da auch mit einem selbstkritischen Blick, glaube ich, durchaus auch an der einen oder anderen Stelle Nachholbedarf. Also nicht mehr den Menschen immer gleich zu sagen, was alles nicht geht und warum das nicht geht und warum das nicht in Ordnung ist, sondern wirklich, die Kirche steht allen offen. Das war so ein Satz, den hat Reh auch stark gemacht als Grundbotschaft von Franziskus. Und das ist ein Satz, wo ich jetzt auch als jüngerer Priester mich natürlich sehr, sehr gut mit identifizieren kann.
Reh wird beim Konklave nicht dabei sein, er ist zu alt. Kardinal Marx, an dessen Seite Sie auch gearbeitet haben, ist dabei. Das wäre jetzt ein Hammer, ne? Wenn Kardinal Marx als der nächste Papst wäre.
Ja, das wäre in der Tat eine große Überraschung.
Aber unwahrscheinlich.
Eher. Ich glaube, er selber, er hat sich dieser Tage auch so geäußert, dass er das eher für unwahrscheinlich hält. Aber diese Konklaves sind für Überraschungen gut. Letztlich können wir das alle nicht wissen und dürfen da sehr gespannt sein.
Christian Otterbach versucht das ein bisschen zu erklären.
Die Grundregel ist ganz einfach. Der Papst wird gewählt von den Kardinälen, die zum Zeitpunkt des Konklaves, also des Beginns, das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Glück für Carlos Osoro Sierra. Der Altbischof von Madrid wird am 16. Mai 80, das Konklave muss aber spätestens am 12. Mai beginnen. Sierra ist gerade noch dabei und darf wählen. Genauso wie der in der Ukraine geborene Bischof von Melbourne, Mikola Bicok. Der ist mit 45 Jahren das Nesthäkchen unter den Kardinälen. Es ist sowieso rätselhaft, wie die weit über 100 Wahlmänner auf einen Nenner kommen wollen. Denn Franziskus, der die meisten von ihnen ernannt hat, der hat das Kardinalskollegium zu einer echten Weltauswahl gemacht. Es gibt einen Kardinal von der Südseeinsel Tonga, einen aus der Mongolei, einen aus Papua-Neuguinea, China, Hongkong, Ghana, Kanada, Luxemburg. Da spielen die drei aus Deutschland, Marx, Wölki und Müller, vermutlich keine große Rolle. Die Europäer stellen mit 51 zwar immer noch die insgesamt stärkste Fraktion, sind aber weit von der notwendigen Zweidrittelmehrheit entfernt. 17 Italiener sind übrigens darunter, immer noch die stärkste Ländergruppe. Aber Lateinamerika, Afrika, Südostasien, der globale Süden hat immer mehr Gewicht im Konklave. Doch das wiederum will in der katholischen Welt nichts heißen, genauso wenig wie die vermutete, unterstellte oder reale Haltung der jeweiligen Kardinäle zu der bei uns in Deutschland so wichtigen Frage: Sind die konservativ oder progressiv? Das geht bei den Männern aus Afrika, Nordamerika oder Europa quer durch den Garten. Außerdem mischen sich oft sozialpolitisch sehr progressive mit familienpolitisch sehr konservativen Haltungen.
Tja, welche Lager sind da im Wettstreit, Herr Dr. Klein-Johann?
Ja, das ist so eine spannende Frage, die wir auch intern ja immer wieder stark diskutieren. Ich glaube, dass es schwierig ist, gerade jetzt bei dieser unheimlich bunten Mischung an Kardinälen, die Papst Franziskus auch im Laufe der Jahre ernannt hat, da tatsächlich in so ein klares Schubladendenken zu kommen und die so einordnen zu können, konservativ, progressiv auf der anderen Seite. Sondern ich glaube, dass das vielschichtiger ist und gemischter ist, dass da eben natürlich Strömungen sind, die vielleicht jetzt eher nochmal etwas die große Dynamik, die Franziskus eingetragen hat, verlangsamen wollen. Aber ich würde die jetzt nicht unbedingt dann automatisch mit dem Stempel konservativ bezeichnen. Dass es Strömungen gibt, denen die angestoßenen Punkte, die Franziskus in Bewegung gesetzt hat, bei weitem nicht ausreichen, die sind auch vorhanden, ganz klar. Also es ist für mich wirklich so eine ganz spannende Frage, wie wird die Mehrheit der Kardinäle, für welchen Kurs wird sie sich eben jetzt festlegen? Soll es eher mit der Dynamik, vielleicht auch mit einer beschleunigten Dynamik noch einmal weitergehen? Klar ist mir nur, ich glaube nicht, dass man hinter den Kurs von Franziskus noch mal zurück kann. Also das scheint mir unmöglich.
Wir haben von der Zeitenwende, auch von der globalen Zeitenwende gesprochen, noch mal verstärkt, seit Donald Trump im Amt des US-Präsidenten ist, mit seinem doch anderen Politikstil, der Deals. Nämlich, wir können nicht hinter die Mauern der Sixtinischen Kapelle gucken. Aber wie findet man denn dort Mehrheiten? Ist da ein Kardinal, der dem anderen was verspricht? Wenn ich Papst werde, dann mache ich dies und das. Können Sie sich das vorstellen? Oder wird da irgendwas offen diskutiert, was wir normalos gar nicht wissen?
Also es war ja bereits bei der Wahl von Bergoglio vor 12 Jahren, war das ja sehr spannend. Es gibt ja diese Vortreffen vor dem Konklave. Mhm. Das geht ja jetzt schon wieder los dann. Mit dem Ende des Begräbnisses gehen diese täglichen Treffen ja auch weiter und die täglichen Eucharistiefeiern, wo immer ein Kardinal auch predigt. Und wenn wir uns erinnern, damals war zum Beispiel ein Josef Ratzinger mit seiner Predigt über den Relativismus, hat der dermaßen für Schlagzeilen gesorgt und hatte sich damit automatisch in die Pole Position irgendwie, zumindest.
Eine Bewerbungsrede sozusagen.
Genau, also das war im Grunde wirklich ein ganz starkes Statement, um da wirklich auch Position zu beziehen. Und ich glaube, dass das viel stärker auf so einer ganz zwischenmenschlichen Ebene auch abläuft. Also die müssen sich natürlich kennenlernen. Also da ist das Pausengespräch sicher genauso wichtig, wie einfach mal mit 3, 4 Kardinälen zusammenzustehen und ein Thema zu diskutieren. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig. Die Ordnung sieht ja jetzt sehr viel Zeit vor. Also die sind jetzt im Grunde ja wahrscheinlich wochenlang zusammen in Rom. Denn eins scheint mir klar, in einer so herausfordernden Zeit mit den ganzen Spannungen braucht es eine gute Meinungsbildung jetzt. Und da gehört für mich das Kennenlernen als ganz entscheidend.
Also wird nicht damit rechnen, dass das schnell geht, sondern es wird eine Weile dauern.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das also ähnlich schnell gehen könnte, wie das beim letzten Mal der Fall gewesen ist, sondern eher im Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass ich das schon auch ein, zwei Wochen hinziehen könnte.
Das kommt klar. Das wird also kommen. Wir haben jetzt heute über das gesprochen, was in Rom passiert ist, die Trauer, die Totenmesse, die Trauerfeier für Papst Franziskus und die Prozession durch die Stadt zur Basilika Santa Maria Maggiore. Ein Gebäude, eine Basilika, zu dem Franziskus offenbar eine ganz besondere Beziehung hat.
Es ist der 23. März diesen Jahres. Franziskus ist gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden, nach Wochen der Behandlung. Doch für ihn geht es nicht direkt in den Vatikan zurück. Er fährt einen Umweg, macht Halt an der Kirche, die ihm so viel bedeutet und die er auch schon vor seiner Zeit als Papst immer wieder besucht hat. Immer wenn ich in Rom war, bin ich am Sonntagmorgen für einen Moment dorthin gegangen. Es gibt eine sehr starke Verbindung, erzählte Franziskus in einem Fernsehinterview. Santa Maria Maggiore heißt die Kirche und sie ist die größte der Marienkirchen in Rom. Die Verehrung der Maria war Franziskus immer wichtig. Und besonders angetan hat es ihm ein Bild, das über dem Altar einer Kapelle in der Basilika hängt. Dort betete Franziskus vor und nach jeder Auslandsreise. Etwas unscheinbar ist der Ort, an dem Franziskus' Grab liegt, in einer Nische an der Seite des Hauptschiffs. Es ist nicht das erste Papstgrab in der Basilika. 7 andere Päpste liegen hier schon, allerdings ist die letzte Bestattung bereits mehr als 350 Jahre her. Sein Grab hat Franziskus schon vor einiger Zeit geplant, gemeinsam mit Rolandas Makritskas, der als Kardinal für Santa Maria Maggiore zuständig ist. Vor 3 Jahren haben wir gemeinsam einen Platz ausgesucht. Er wollte alle Details wissen, denn für ihn sollte das Grab zu seinem Leben passen. Es sollte einfach und bescheiden sein.
Simple, humilde.
Auch in Franziskus Testament, das der Vatikan nach seinem Tod veröffentlicht hat, heißt es, das Grabmal muss in der Erde sein, schlicht, ohne besondere Verzierungen und mit der einzigen Inschrift Franziskus.
Diese Prozession mit dem Sarg auf einem umgebauten Papamobil durch Rom an Sehenswürdigkeiten vorbei, das war nicht der direkte Weg. Dann hat Franziskus auch sein Domizil im Gästehaus bezogen, was für die zum Beispiel Schweizer Garde, Herr Dr. Kleinjohann, habe ich gehört, ein ungleicher Mehraufwand war. Auf der anderen Seite bleibt aber in der Öffentlichkeit der Eindruck von Papst Franziskus zurück. Das war einer, der wollte es immer ganz einfach haben und hat zur Zurückhaltung gemahnt. Wie passt das denn zusammen?
Also ich nehme schon auch da diese ambivalenten Diskussionen wahr. Aber ich glaube, für mich zählt seine Intention. Und ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, dass es ihm wichtig war, auch nach dieser unsäglichen Missbrauchswelle, all den schlimmen Vorfällen, die in unserer Kirche dann ja auch ans Tageslicht gekommen sind, also einfach Zeichen eines Neuanfangs zu setzen. Also bewusst nicht in diese prunkvolle Papstwohnung im 4. Stock des Apostolischen Palastes zu ziehen. Also ich glaube, ihm waren diese symbolischen Aussagen ganz, ganz wichtig und die sind sicher auch bei vielen Menschen angekommen.
Zumal ich aber auch gehört habe, da muss ich kurz dazwischen gehen, dass das Leben in dieser prunkvollen Papstwohnung in einem Jahrhunderte alten Gemäuer deutlich weniger luxuriös gewesen sein soll als das Leben in diesem Apartment im Gästehaus.
Also wenn man das objektiv betrachtet, dass der jetzt im Grunde in einem Gästehaus eine ganze Etage letztlich in Beschlag hatte und das ist ja ein Gästehaus, das eigentlich auch Geld erwirtschaften sollte, dadurch, dass es einfach an Gäste vermietet ist. Und der Vatikan schreibt jährlich rote Zahlen. Also das ist schon sehr ambivalent. Sein ganzer Staff war jetzt zum Schluss im Grunde mit da untergebracht. Für die ganzen Sicherheitskräfte war es ein Wahnsinnsaufwand. Wer dieses Gästehaus kennt, das liegt unmittelbar an der vatikanischen Außenmauer. Also das musste viel stärker gesichert werden als der Apostolische Palast, der sowieso in die Sicherheitsarchitektur dort eingebunden ist. Also das ist ambivalent. Ich habe auch heute noch mal gedacht, dieser Zug durch die ganze Stadt, so eine Papstbeerdigung haben wir ja noch nie gesehen. Aber ich würde noch mal sagen, so ein Stück weit auch zu seiner Ehrenrettung, für mich zählt die Intention. Die Symbole, die er damit setzen wollte und was er damit aussagen wollte. Ich glaube, das ist entscheidend, das ist auch zum Ausdruck gekommen, auch dass er heute einfach nochmal Hunderttausenden von Römerinnen und Römern und Touristen so nah war, das ist für mich entscheidend. Aber spannend ist natürlich im Hinblick jetzt auf einen Nachfolger, der ist natürlich auch unter einen gewissen Druck gesetzt, wie er sich positioniert. Und das wird für mich die spannende Frage an der Sache dann sein.
Dr. Frank Kleinjohann, zu Gast im Studio bei SR Kultur, Dekan im pastoralen Raum in Saarbrücken. Wir haben heute am Tag der Beisetzung des Papstes Franziskus in Rom über den Tag gesprochen, heute und ein bisschen vorausgeblickt. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch.
Ja, sehr gerne.